Ihr könnt euch auch die Kissen dort hinten noch holen, wenn ihr euch auf die Kissen setzen wollt.
Okay, das ist natürlich auch eine Idee, Miriam.
Magst du auch ein Kissen haben? Guck mal, hinten sind Kissen. Wollen wir dir eins holen?
So. Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen von der kleinen Salome. Die Salome, die war vielleicht ungefähr so alt, wo der Elias ist. Sehe ich ja gar nicht. Und die ist auch schon in die Schule gegangen. Und eines Tages war auf dem Schulhof, hat sie so ein Gespräch mitbekommen, wo sich die Mädchen unterhalten haben. Und da sagte die Tanja so, stellt euch vor, die Claire haben sie letztens beim Klauen erwischt. Habt ihr sowas schon mal gehört, dass jemand was geklaut hat? Miriam, weißt du, was das ist, wenn jemand was klaut? Wenn jemand in ein Geschäft geht und einfach was wegnimmt, ohne zu bezahlen. Und das hat die Claire gemacht. Und die Tanja hat dann so richtig schadenfroh erzählt, stell dir mal vor, und dann haben sie es... Und dann haben sie die Claire erwischt. Und dann mussten die Eltern sie bei der Polizei abholen. Und die Tanja hat so richtig gehässig gelacht dabei. Und da sagt dann die Salome, ja sag mal Tanja, die Tanja, die sagt noch, mit der will ich nichts mehr zu tun haben. Und da sagt die Salome so, ja aber du hast doch letztens erst damit geprahlt, dass du Süßigkeiten hast einfach mitgehen lassen, ohne zu bezahlen. Du bist doch auch nicht besser. Und dann sagt sie, ja, ich habe mich aber wenigstens nicht erwischen lassen. Und die Salome ist dann nach Hause gegangen und war so, also die kam damit überhaupt nicht klar. Das waren Freundinnen, die Claire und die Tanja. Und die Tanja hat so bös über die Claire gesprochen und die hat dann zu Hause ihrer Mama erzählt, stell dir mal vor, was die in der Schule gesagt haben und die lügen, die betrügen und dann reden sie auch noch bös übereinander. Mama, das würde ich nie tun. Dann hat die Mama die Salome angeschaut und hat gesagt, Vorsicht Salome, sollte man so nie sagen, in jedem ist was Böses. Der Teufel hat bei jedem irgendwo einen Angriffspunkt, da solltest du ganz vorsichtig sein. Und die Salome hat ihre Mama angeguckt und hat gesagt, nein Mama, niemals werde ich sowas tun, ich will doch Gottes Gebote halten. Und in der Bibel steht ein Text im 1. Korinther 10, Vers 12, du meinst sicher zu stehen, gib Acht, dass du nicht fällst. Die Salome war sich ganz sicher, dass sie feststeht, dass sie sowas Böses wie die Claire und die Tanja nie machen würde. Ein paar Tage später hat die Nachbarin geklingelt bei der Salome und hat gefragt, Salome, könntest du mir was einkaufen gehen? Das hat die Salome schon öfters gemacht. Und die Salome ist freudig los, sie hat 5 Euro von der Nachbarin bekommen und sollte Brot und Kartoffeln holen. Und da ist sie einkaufen gegangen und hat ihr die Sachen dann wieder zurückgebracht. Und dann sagt die Nachbarin so, du Salome, gib mir mal den Kassenzettel, damit wir abrechnen können. Und dann guckt die Salome so, oh wei, wo habe ich denn den Kassenzettel? Da steht drauf, was es gekostet hat. Habe ich den verloren? Habe ich den vielleicht dort liegen lassen? Aber die haben den bestimmt schon weggeschmissen. Also, da sagt sie so zur Nachbarin, oh, das tut mir leid, ich weiß nicht, wo er ist, ich habe den bestimmt verloren. Aber ich kann mich ganz genau daran erinnern, das Brot hat 1,90 gekostet und die Kartoffeln 2,20. Ich weiß es noch ganz genau, weil ich habe 90 Cent wiederbekommen. Und dann meint die Nachbarin, na, wenn du dich da so dran erinnern kannst. Und dann haben die abgerechnet. Sie hat ihr die 90 Cent noch gegeben, die die Nachbarin noch bekommen hat von den 5 Euro. Naja, und dann haben sie sich verabschiedet und die Salome ist fix rübergelaufen zu ihrer Wohnung. War nur ein ganz kurzer Weg. Aber sie merkte plötzlich in ihrer Jackentasche, hoppla, da ist ja was Hartes. Und dann greift sie rein und dann sieht sie, dass sie noch einen Euro einstecken hat. Und denkt so, der gehört mir aber nicht, weil mein Geld habe ich immer im Geldbeutel. Was mache ich denn jetzt? Ich war doch so sicher, ich habe doch noch geprahlt, dass ich mir so sicher bin. Ja, und dann hat die Salome überlegt, wenn ich jetzt zu der Nachbarin gehe und sage, dass ich mir doch nicht so sicher bin und dass da noch ein Euro übrig ist, dann glaubt die mir nie wieder was. Naja, und dann ist es passiert. Salome hat beschlossen, diesen Euro für sich zu behalten und hat ihn nicht der Nachbarin wiedergegeben. Und jetzt merken wir, wie das ist. Die Salome war fest überzeugt, sie würde nie etwas Böses tun. Und dann ist ihr das doch passiert. Aber Salome kennt Jesus. Und als sie abends mit ihrer Mama Andacht macht, ist ihr das wieder eingefallen. Und dann hat sie ihrer Mama das erzählt. Er sagt, Mama, stell dir vor, und dann habe ich den Euro einfach für mich behalten. Was meint ihr? Was hat die Mama gesagt? Johanna, Miriam, habt ihr eine Idee, was die Mama gesagt haben könnte? Habt ihr keine Idee? Die Mama hat zu Salome gesagt, weißt du was, Salome? Wir beten jetzt und du entschuldigst dich beim lieben Heiland und morgen nimmst du den Euro und gehst zur Nachbarin. Und das hat die Salome auch gemacht. Und die Salome hat auch gelernt, dass sie nie wieder so sagt, mir würde sowas nicht passieren. Weil jedem von uns kann mal was passieren, was böse ist. Jeder von uns macht mal was, was nicht richtig ist. Aber wir dürfen zu Jesus kommen und er vergibt uns. Wichtig ist, dass wir zu unserer Schuld stehen und dass wir nicht so tun, als dass wir besser wären wie die anderen. So, das war meine Geschichte für euch.
Waren auch kindgerechte Geschichten zu finden. Und ich glaube, wir haben uns alle ein Stück weit ertappt gefühlt, nicht? Wer kennt es nicht? Wenn ich der Nachbar gewesen wäre oder die Nachbarin in der Geschichte, ich glaube, dem kleinen Kind, was den Mut gehabt hätte, zu mir zu kommen und diesen einen Euro zu zeigen, der hätte ich vermutlich diesen Euro geschenkt, weil ich so glücklich wäre, dass da ein Kind ist, was tatsächlich schafft, mit dem eigenen Fehler zu einer anderen Person zu gehen. Stellt euch das mal vor. Ich würde mit meinen Fehlern, wir würden mit unseren Fehlern zueinander finden. So direkt. Nicht nur so. So richtig. Und dann noch dieses Lied. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. In der zweiten Strophe. Jesus, bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Und in der letzten Strophe, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Ist das nicht etwas, was wir alle kennen, was uns alle zutiefst anspricht? Also ich glaube, es gibt hier niemand unter uns, der damit nicht ganz genau bestimmte Dinge in seinem Leben verbindet. Diese Erkenntnis, okay, vor meinem Gott darf ich so sein, wie ich bin. Bei ihm darf ich mich geben, wie ich bin. Er sieht weit tiefer als mein Anzug. Aber auch bei diesem Gott muss ich nicht bleiben, wer ich bin. Er will mir Wachstum schenken. Er will mir helfen. Aber auch hier funktioniert es nur, wenn ich wie dieses kleine Kind diesen Schritt mache. Diesen Schritt wieder dorthin. Zur Nachbarin, um im Bild zu bleiben. Und so möchte ich mit euch heute über eine Predigt sprechen, der ich den Titel gegeben habe, der heilige Schein. Nicht der Heiligenschein, dieses Ding, was man früher mal über den Kopf gemalt hat, sondern der heilige Schein. Gar nicht so einfach. Und ich predige mindestens mal 3/4 zu mir selber. Aber wie ist das? Mit diesem heiligen Schein. Ich will euch eine kurze Geschichte erzählen, die mir noch gar nicht so lange her es muss irgendwann im März, April, Mai dieses Jahres gewesen sein, passiert ist. Ich hatte, und ich habe euch schon mal von ihm erzählt, glaube ich, einen Untermieter, also einen, eigentlich hatte ich keinen Untermieter. Wir haben eine Person, die auf Wohnungssuche war, bei uns zu Hause aufgenommen. Und nein, es war nicht Julian. Das war jemand anderes, auch jemand, der Wohnung gesucht hat und so schnell nichts gefunden hat. Und wir haben ein Gästezimmer und dann haben wir ihn zu Hause aufgenommen. Und er kam aus Kroatien und wir lernten uns kennen und er merkte, dass ich ein Fahrradverrückter bin. Also ich liebe Fahrräder und alles, was damit zu tun hat. Und jedes Mal freue ich mich über das Rad von Roland, weil es ein ganz tolles Rad ist. Und das spricht mich zutiefst an und das können alle nachvollziehen, die auch was mit Rädern anfangen können. Aber für euch alle anderen könnte es einfach euer Hobby sein. Und es stellte sich raus, dass Andreas, so ist sein Name, dass er auch Fahrräder liebt. Aber er liebt nicht nur Fahrräder, er sagte auch zu mir, Mensch, das ist ja toll. Ich habe einige Zeit lang in einem Fahrradladen gearbeitet. Oh, und mein Herz ging auf. Oh, endlich. Endlich mal jemand, der mich nachvollziehen kann, der jedes Schräubchen kennt, jedes Kugellager kennt, der einfach alles an diesem Fahrrad schon mal auseinandergenommen hat, geschmiert hat, wieder zusammengebaut hat. Endlich war mal da jemand, mit dem ich sprechen konnte. Herz ging auf. Und ich sagte zu ihm, du, er kann mein Fahrrad benutzen. Ich habe noch ein zweites Rad, ich kann immer nur auf einem fahren. Und bei dem zweiten Rad, das ist eigentlich fast schon fertig, muss man einfach noch ein bisschen die Schaltung einstellen, damit es gut funktioniert. Und jeder, der mal in einem Radladen gearbeitet hat, der weiß, das ist das A und ABC. Ne? Das macht wirklich jeder, der da mal drin war. Da muss man mal ein Schräubchen drehen, damit man, wenn man die Schaltung bewegt, es nicht klick macht, sondern klick. Gut. Wir sind dann auf eine Radtour gegangen, nach langer Zeit, weil er es nicht geschafft hatte, dieses Rad irgendwie auch mal zusammenzubauen. Und ich dachte mir, Mensch, der hat ja gar keinen eigenen Antrieb, aber ich wollte mit ihm Radfahren. Also habe ich ihm das dann zusammengebaut und irgendwann sind wir endlich mit dem Radl unterwegs gewesen. Und wir fahren in die Weinberge und es kommt eine ganz starke Steigung. Und auf einmal, während ich in meine kleinen Gänge schalte und alles gut funktioniert, sehe ich, wie er in den Stand geht und mit einem ganz großen Gang den Berg rauftritt. Fast schon so langsam, dass man bald umkippt. Und ich denke mir, Mensch, wieso denn? Dafür hat man doch eine Schaltung. Und sag so zu ihm zum Spaß, Mensch, du hast noch ein paar Gänge. Und dann benutzt er die Schaltung und es macht und ich war etwas vor ihm und habe bestimmt den Kopf geschüttelt. Ich habe mich innerlich, ich habe mich geärgert. Da gibt man jemand das Rad und er hat schon im Radladen gearbeitet und dann lässt man ihn fahren und dann soll er die Schaltung noch einstellen. Das ist doch alles überhaupt gar kein Thema. Und dann hat er jetzt nicht einmal das geschafft und jetzt haben wir hier den Salat. Und wisst ihr, was er gesagt hat, obwohl ich nichts gesagt habe? Er rief mir hinterher, auf Englisch, wir haben uns nur auf Englisch unterhalten. I can hear you. Oder auf Deutsch, ich kann dich hören. Und wisst ihr, wie gut es getan hat? Weil er das gesagt hatte, haben wir miteinander das Gespräch gesucht. Und er erzählte mir, er war lange arbeitslos. Und seine Tätigkeit in dem Radladen war eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme des Arbeitsamtes, um ihn irgendwo reinzustecken. Und er hat mir erzählt, er hat in dem Radladen gearbeitet, weil er glücklich war und weil ich so ein Fahrradfreund bin. Und er gedacht hat, Mensch, hier haben wir gleich eine Ebene. Und ihr wisst gar nicht, wie gut es getan hat. Als er das gesagt hatte, ich konnte ihn auf einen Schlag wieder lieben. Mein ganzer Ärger war verflogen. Mein ganzes Unverständnis der Wochen und Monate davor mit einem Schwupps weggewischt. Weil er diesen heiligen Schein an dieser Stelle, das, was man vorgibt zu sein und doch nicht ist, weil er einfach das hat fallen lassen. Und auch wenn der jetzt wieder in Kroatien ist, wir schreiben immer jede Woche und das ist ein richtiger Freund für mich geworden, weil er den Mut hatte, an dieser Stelle einfach wieder einen Schritt zurückzugehen, wieder zur Nachbarin zurückzugehen, den Euro abzugeben oder eben zu sagen, es stimmt zwar, was ich dir gesagt habe, aber es ist nicht die ganze Geschichte. Ich will mit euch die Bibel aufschlagen. Und jeder, der eine Bibel dabei hat, der macht es jetzt mal im Johannesevangelium, Kapitel 12. Johannes, Kapitel 12. Und wir werden jetzt diese Geschichte, die ich mit einem Freund erlebt habe, auch auf das Geistliche übertragen. Alles, worüber ich spreche, gibt es zwischenmenschlich. Aber es gibt es auch geistlich. Und weil wir hier als Brüder und Schwester auch vor allen Dingen geistlich miteinander Gemeinschaft haben, finde ich, ist es wertvoll, über den Heiligen Schein auch in geistlicher Hinsicht nachzudenken. Wenn ich es schaffe, dass ich nicht mehr so schnaufe und das Mikrofon funktioniert. Entschuldigt bitte. So. Johannes Kapitel 12 und ich lese die Verse 1 bis 11. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente bei Tisch. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn hernach verriet: Warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft und das Geld den Armen gegeben? Das aber sagte er nicht, weil ihm an den Armen lag, sondern er war ein Dieb. Er hatte den Geldbeutel und nahm sich, was gegeben wurde. Da sprach Jesus: Lass sie. Es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Da erfuhr eine große Menge der Juden, dass er dort war, und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern auch um Lazarus, um zu sehen, den er von den Toten erweckt hatte. Aber die Hohepriester beschlossen, auch Lazarus zu töten, denn um seinetwillen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Ich glaube, wir kennen diese Szene. Sie ist uns bewusst. Und heute soll es ausnahmsweise mal nicht um die Umrechnung gehen und wie viel 300 Denare wert sind und dann noch um Lazarus und all die anderen. Nein, heute will ich mit euch über Judas sprechen. Judas, gerade hier in dieser Geschichte, ein ganz schön dickes Ding. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn danach verriet: Warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft und das Geld den Armen gegeben? Hat er recht oder hat er recht? Was meint ihr? Nein? Schön, dass hier Widerstand kommt. Aber, naja, Roland. Roland sagte, der vergleicht die Antwort von Judas mit der Schlange, die sagt, ihr werdet keineswegs sterben, sondern ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Antwort der Schlange hat es ja in sich. Man würde jetzt weder sagen können, es ist nur falsch, noch ist es nur richtig. Da ist schon etwas drinnen, aber es führt nirgendwo hin. Mit dem Wissen alleingelassen waren Adam und Eva nicht mehr fähig, das Gute oder das Falsche auch wirklich nur zu tun. Sie haben vielleicht erkannt, aber sie konnten es nicht mehr halten. Also ein Riesenproblem. Bei Judas an dieser Stelle, naja, ihr widersprecht mir und ich finde es gut, dass ihr mir widersprecht. Aber wenn er nicht derjenige gewesen wäre, der das eigentlich nur in seine eigene Tasche steckt und das wirklich für eine große Verschwendung hält und es gibt eine Person, die hat mir erzählt, dass dieses Nadenöl gar nicht so für unsere heutigen Nasen sehr gewöhnungsbedürftig riecht, sehr intensiv riecht. Also ist das Verschwendung? Hätte nicht ein bisschen gereicht? Hätte man den Rest vielleicht verkaufen können? Wenn wir es uns so leicht machen, dass wir alle meinen, ach, das ist ja falsch, keiner von uns würde das vertreten, was Judas Iskariot hier tut, dann würden wir uns an dieselbe Stelle stellen wie dieses kleine Mädchen, was sagt, ich werde niemals so etwas tun. Und ich glaube, jeder von uns hatte auch schon mal etwas vertreten, auch geistlich, was an und für sich schon auch einen Sinn macht. Es ist eben doch auch gut, die Groschen beisammen zu halten, gut damit zu haushalten und das, was wir haben, auch möglichst gut einzusetzen. Nicht nur im Gemeinderat mit dem Schatzmeister und so weiter und so fort. Und auf einmal merken wir, oh ja, doch, wenn wir darüber sprechen, habe ich auch eine Meinung. Wir haben eine Meinung dazu, ganz klar. Der Unterschied ist natürlich der, dass uns hier dieser Text etwas mitgibt, etwas ganz klar macht, dass das, was er sagt und das, was er tut und eigentlich denkt, einfach nicht zusammenpasst. Und damit haben wir ein Problem. Da landen wir beim heiligen Schein und nicht beim heiligen Sein. Maria hat das zu Lebzeiten gemacht, was viele Menschen, wenn überhaupt, erst beim Tod schaffen. Manche Menschen, und das erlebe ich auch immer wieder, begegnen erst dann wieder ihren Eltern, ihren Vater, ein Verhältnis, was nicht gut war, wenn dieser Vater schon tot ist. Und dann gibt es große Tränen und dann gibt es viel Leid und dann gibt es Gespräche und alles Mögliche. Aber sie haben es nie geschafft, zu Lebzeiten diesen Schein, dieses Unausgesprochene zu überwinden und aufeinander zuzugehen. Maria hat das gemacht zu Lebzeiten, was später nicht mehr so gemacht werden konnte. Natürlich wurde Jesu auch noch gesalbt, nachdem er gestorben war. Die Frauen gehen zum Grab, wir wissen das von Nikodemus. Aber sie hat etwas vorweggenommen und Jesus sagt, und deswegen habt ihr recht, wenn ihr sagt, es ist nicht umsonst, es hat seine Bedeutung. Aber es ist ja nicht die einzige Textstelle, die wir kennen. Und wir wollen auch einmal ganz kurz zumindest uns bewusst machen, eine wurde heute auch schon genannt, dass es viele weitere Textstellen geben, die von diesem heiligen Schein sprechen. Da ist eben die Rede von der Verzehntung von Kümmel, Dill und Minze aus Matthäus 23, Vers 23. Und Jesus sagt, ja, dies alles sollt ihr tun, aber das Wichtigste sollt ihr nicht vergessen. Dort, wenn Formen Inhalte ersetzen, dann landen wir beim heiligen Schein und nicht mehr bei der Sache, um die es wirklich geht. Denken wir an Lukas 13, Vers 15, dort, wo Jesus eine Frau heilt, die 8 Jahre lang krank war. Und der Oberste der Synagoge sagt, es gibt 6 Tage, an denen du arbeiten sollst. Aber am 7. bitte nicht. Und Jesus sagt zu ihm, du Heuchler, wer von euch führt nicht auch am Sabbat seinen Ochsen oder seinen Esel zur Tränke, weil sie es brauchen? Denken wir an Lukas 6, 41. Dort handelt es von diesem Balken und dem Splitter. Und wir kennen dieses Bild. Und Jesus sagt zu demjenigen, der sich um den Splitter im Auge des Nächsten kümmern will, aber nicht bereit ist, den eigenen Balken zu betrachten, so wird es nichts. So wird das nichts. Da landen wir beim Schein, beim Heiligen, aber nicht beim Sein. Und zuletzt Matthäus 24, Vers 51. Hier spricht Jesus vom treuen und bösen Knecht. Und der eine, der böse Knecht, der schlägt seine Mitknechte. Die sind nicht anders, die werden alle als Knechte bezeichnet. Und wenn ich das auf unser Bild übertrage, dann gehen wir manchmal sehr ruppig miteinander um. Wir schlagen uns nicht mit Fäusten, aber wir schlagen uns manchmal mit Worten im Verhalten. Und dann landen wir beim heiligen Schein und nicht beim heiligen Sein, denn es führt nur zu einem nach außen gezeigten Verhalten und nicht zu einem innerlichen, erfüllten Leben. Jesus sagt, er wird ihnen seinen Teil geben mit den Heuchlern, da wird Heulen und Zähneklappern sein. Das macht mir Angst. Das macht mir wirklich Angst, wenn ich das hier lese und darüber nachdenke, ob wir tatsächlich bereit sind, unsere eigenen Fehler auch wirklich zu sehen und wie dieses Kind bereit sind, zur Nachbarin zu gehen. Es macht mir auch deswegen bereit, denn es gibt einen Text in Offenbarung 3, Abvers 14. Da ist von Laodicea die Rede. Von der Gemeinde, die in der Abfolge der Gemeinde nach vielen Auslegern auch ganz besonders in unsere Zeit spricht. Das ausdrückt, was wir erleben heute momentan. Und hier heißt es, und ich lese es vor, Offenbarung 3, Vers 14 folgende. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts. Ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts. Wer von uns würde sagen, das trifft auf mich zu? Ich nicht. Ich wünsche mir das nicht. Ich wünsche mir das nicht. Aber glaube ich, ich bin bewahrt davor, mich so zu fühlen? Ich glaube, dieser Text, wenn er ernst genommen wird, ruft mir zu, halt dich nicht für reich. Hab nicht den Eindruck, dass du genug hast oder genug weißt. Hab nicht den Eindruck, dass du nichts brauchst. Denn du bist elend, jämmerlich, arm, blind und bloß. Und Gott rät uns an dieser Stelle, wenn wir uns dabei ertappen, dass wir vielleicht manchmal dem Schein mehr Raum geben, als wir tatsächlich sind. Drei Dinge. Vers 18. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Wenn ich diese drei Dinge bei Ellen White einmal nachschlage, dann gibt sie mir ganz, ganz einfache, unglaublich praktische Dinge mit ans Herz. Sie sagt, bei der Augensalbe handelt es sich um die Unterscheidung von Zügellosigkeit auf der einen Seite und Fanatismus auf der anderen Seite. Und natürlich, darum geht es doch ganz oft. Die Zügellosigkeit, dort, wo völlig egal ist, was ich tue, mache und wir würden vielleicht billige Gnade dazu sagen oder etwas Ähnliches. Und der Fanatismus auf der anderen Seite, der ganz genau vorschreibt, immer nur vorgibt, einen Musterkatalog anfertigt von Dingen, denen wir entsprechen müssen und meint, in diesen Dingen läge schon die Erfüllung. Dazwischen muss es etwas geben. Dafür brauchen wir Augensalbe, damit wir weder dem Larifari Platz machen, noch meinen, der Gesetzlichkeit liegt die Lösung. Im geläuterten Gold spricht Ellen White von einer Erneuerung, einer Erweckung, einem neuen Herzen, wie es schon in Jeremia heißt, dass hier etwas von innen heraus losgehen muss. Und wenn etwas von innen heraus losgeht, ist das die Garantie dafür, dass wir nicht dem heiligen Schein nachgehen, sondern dass wir dem auf der Spur bleiben, was Gott in uns, in diesem Moment, jetzt, heute, jetzt gerade ans Herz legt. Was ist mein nächster Schritt? Ich brauche Erneuerung und Erweckung meines Herzens. Und das reine Gewand ist spätestens seit 1888 die Gerechtigkeit Jesu Christi. Die Tatsache, dass auch wir als Adventisten sagen und glauben, dass es nicht meine Werke sind, nicht mein Lebensstil, der mich in den Himmel bringt, sondern dass ich an dieser Stelle, wenn es um Gerechtigkeit geht, nur Bittsteller bin vor Gott und diese Gerechtigkeit in Form eines Gewandes von ihm erhalte. Das bewirkt Erlösungsgewissheit. Das bewirkt Veränderung im Leben. Dann kann ich mich meinen Problemen zuwenden, weil ich nicht muss, sondern weil ich schon erlöst bin und darf. Ich muss keine Angst mehr davor haben. Nichts, was ich in mir finde, dort, wo ich vielleicht entdecke, es gefällt mir nicht und dafür ist auch kein Platz in Gottes Reich. Wenn ich schon angenommen bin, habe ich den Mut, mir von Gott an dieser Stelle das Wollen und das Vollbringen schenken zu lassen. Der heilige Schein, der trennt uns voneinander. Wenn wir dem heiligen Schein Platz geben, bleiben wir beim Unverständnis. Mein Unverständnis Andrea gegenüber, der die Schaltung nicht einstellen konnte und ich dachte, was ist denn jetzt los? Das ist doch überhaupt nicht schwierig. 5 Minuten maximal erledigt. Ich habe ihn nicht verstanden. Und weil ich ihn nicht verstehen konnte, stand da etwas zwischen uns. Dort, wo wir in unserem Miteinander auch geistlich uns nicht verstehen, da steht etwas zwischen uns. Und erst dann, wenn wir den Mut haben, miteinander zu sprechen, vielleicht auch uns zu erklären, vielleicht den Euro zurückzugeben oder was auch immer im Bild dafür spricht, haben wir die Möglichkeit, Verständnis zu schaffen und erleben, dass da nichts ist, was zwischen uns steht, sondern wir einander in die Arme nehmen können. Ich glaube, dazu sind wir aufgerufen. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die ja unserer Gemeinde, unserer Zeit, nicht jetzt per se auf diesen Ort bezogen, sondern unserer Gemeinde allgemein auf den Weg gibt. Er sagt, wir sollen eins sein. Er hat sogar dafür gebetet. Es ist das Gebet Jesu Christi als hoher Priester. Ich glaube, wir sollten uns das zur Aufgabe machen. Und überall dort, wo ihr merkt, es steht etwas zwischen euch, ihr habt Vorbehalte, mir gegenüber, jemand anderem gegenüber, ganz egal, versucht aufeinander zuzugehen, versucht es. Und ich wünsche euch, dass es euch geht, wie das, was ich erleben durfte, dass daraus Freundschaften erwachsen, dass daraus Annahme erwächst, dass daraus Verständnis kommt und dass wir dann erst wirklich unserem Bruder, unserer Schwester helfen können mit ihrem oder seinem Spreisel. Aber immer erst, wenn davor Verständnis ist und unsere Absicht, Liebe, Fürsorge, Hilfe ist. Dann sind wir auf einem super Weg. Und diesen Weg will ich mit euch bestreiten und ich freue mich darauf. Lasst uns also von Gott rufen, den heiligen Schein ablegen, zu unserem Sein finden und in Heiligung ihm entgegengehen bis zum Tag, an dem er kommt. Und so viele wie nur irgend möglich links und rechts und neben mir und hinter mir und vor mir mitnehmen. Denn es wird wunderbar sein und ich freue mich von ganzem Herzen darauf. Amen.